Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS2 aktuell, das Magazin für Kultur, Wissen und Gesellschaft. Die Kulturpolitik von Jean-Frédéric Josselin. Sachlich, sparsam, aber kulturfern. Die Kindergedichte von Jörg Schubiger, feinsinnig und humorvoll. Die Romane von Claude Simon, radikal und sinnlich. Und die Mohammed-Zeichnungen von Lars Wilks, provokativ. Das die Themen, am Mikrofon Christina Capriz. Die Kulturszene staunte nicht schlecht, als Pascal Couchepin vor 5 Jahren Jean-Frédéric Josselin zum Chef des Bundesamtes für Kultur, BAK, machte. Josselin, der Informatiker, ein kulturpolitisch unbeschriebenes Blatt, wurde Nachfolger von David Streif. Damals befand sich das BAK im Zwist mit der Kulturstiftung Pro Helvetia und optimistische Stimmen versprachen sich von Josselin eine Versachlichung der gehässigen Diskussionen. 5 Jahre Jean-Frédéric Josselin im BAK, es ist Zeit für eine Bilanz. Karin Salm.
5 arbeitsreiche Jahre liegen hinter Jean-Frédéric Josselin. Das Defizit von 1,3 Millionen Franken, das ihm sein Vorgänger David Streif hinterlassen hatte, hat er radikal ausgemerzt. Das Museumsgesetz ist in Kraft, sodass das Landesmuseum in Zürich flott auf Kurs sein kann. Erst recht, nachdem er den damaligen Direktor Andreas Furger von Bord genommen hatte. Und das KFG, das Kulturfördergesetz, ist nach schier endlosen Debatten unter Dach. Mühe macht Josselin allenfalls, dass die Denkmalpflege während seinen ersten 5 Amtsjahren so hat leiden müssen. Aber dieses Bilanzieren ist dem BAK-Chef so oder so etwas lästig.
Ob wir da ein Bilanz ziehen wollen, das scheint mir nicht nötig. Ich glaube, es gibt immer sehr viel zu tun.
Kathi Ricklin, CVP-Nationalrätin und umtriebige Kulturpolitikerin, möchte nach 5 Jahren Josselin sehr gerne Bilanz ziehen.
Die Kultur wird eigentlich mehr abgewickelt, in Paragraphen und Artikel geführt, aber es fehlt das Herz für die Kultur, es fehlt das Engagement und die Freude, die man eben auch als Direktor ausbreiten sollte.
Dieses fehlende Feuer für die Kultur vermissen bei Jean-Frédéric Josselin mit Kathi Ricklin auch andere Akteure in der Schweizer Kulturlandschaft. Der BAK-Chef selbst aber stutzt.
Am besten sollten Sie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal fragen. Ich glaube, Sie denken schon, dass ich ab und zu mit zu viel Begeisterung da stehe. Und wenn ich an Planning und Timing denke, meine Leute sind immer unter Druck, weil ich sehr schnell vorwärts will.
Die CVP-Politikerin Kathi Ricklin sieht in Jean-Frédéric Josselin immerhin noch einen Kulturverwalter. Der Schriftsteller Guy Kneter, der dem neuen BAK-Chef damals vor 5 Jahren noch zu seiner Wahl gratuliert hatte, wird heute in seinem Urteil beinhart.
Wenn ich jetzt ein Fazit ziehen könnte oder sollte, um es auf einen Punkt zu bringen, würde ich sagen, 5 Jahre Josselin sind jetzt genug.
In seiner Einschätzung stützt sich Guy Kneter auf die Erfahrungen, die er während seines Engagements in den Diskussionen um das Kulturfördergesetz gemacht hat.
Ich stelle als Kulturschaffender fest, dass meine Kontakte im Moment mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern besser sind als mit dem BAK. Also dass wir als das Kulturschaffende eigentlich ein größeres Verständnis haben für das, was sie tun und was sie bewegen wollen, als bei den Leuten, die ja, vom Job her dafür engagiert sind.
Guy Kneter wirft dem BAK und dem BAK-Chef eine fehlende Dialogbereitschaft vor. Die mangelnde Verbundenheit mit der Kulturszene stört ihn. Jean-Frédéric Josselin weiß um diese Vorwürfe und vermutet, dass ein grundsätzliches Missverständnis vorliegt.
Meine Rolle als Amtsvorsteher für das Bundesamt für Kultur ist nicht, Kulturinhalt zu entwickeln. Ich bin da, um die klaren Rahmenbedingungen für eine größere Kulturkreativität zu organisieren, zu verbessern, die Mittel zu geben.
Eine eindeutige Position des BAK-Chefs hätte sich CVP-Politikerin Kathi Ricklin vor allem in der hitzigen Endphase der Kulturfördergesetzdebatte gewünscht.
Es wurde uns ja dann gedroht, ja, dann werden wir dafür besorgt sein, dass das Parlament am Schluss Nein stimmt, dass es wurde lobbyiert im Hintergrund. Da hätte ich mir eine offenere Haltung des Chefs des Bundesamts für Kultur vorgestellt.
Der Vorwurf, dass das BAK gegen das Kulturfördergesetz lobbyiert habe, wiegt schwer. Und Jean-Frédéric Josselin weist ihn entschieden zurück.
Sicher nicht von mir, also sicher nicht von der offiziellen Position.
Kritik und klaren Erwartungen wird Jean-Frédéric Josselin auch in Zukunft ausgesetzt sein. Denn bis August muss er und sein Amt die sogenannte Kulturbotschaft ausarbeiten, so wie es das Kulturfördergesetz vorsieht. Diese Botschaft legt die Prioritäten fest und stellt Weichen für die großen Institutionen, die auf Bundesebene Kulturförderung betreiben. Und wo Prioritäten gesetzt werden müssen, ist Haltung gefragt.
Karin Salm. Eine ausführliche Bilanz der bisherigen Ära Jean-Frédéric Josselin hören Sie morgen in der Sendung Reflexe um 11 Uhr und nach 22 Uhr hier auf diesem Sender. Und jetzt wird's poetisch.
Wenn mir etwas fehlt, ist Mutter da. Wenn Mutter nicht da ist, fehlt mir etwas. Manchmal fühlt man sich allein in seiner Haut und manchmal ist man froh, dass niemand sonst drin Platz hat.
Manchmal ist man froh, dass niemand sonst drin Platz hat. Wer diese hintersinnigen und humorvollen Zeilen geschrieben hat, ist der Schweizer Autor Jürg Schubiger. Das Gedicht stammt aus Schubigers neuem Buch »Der Wind hat Geburtstag«, einem Gedichtband für Kinder. Jürg Schubiger hat sich auf dem Gebiet der Kinderliteratur einen Namen gemacht. Er hat dafür auch einen renommierten internationalen Preis erhalten, den Hans-Christian Andersen-Preis. Jetzt legt Jürg Schubiger erstmals keinen Geschichtenband für Kinder vor, sondern einen Gedichtband. Hans-Ulrich Probst, Sie sind Literaturredaktor und Vater. Poesie ist doch eine sehr verdichtete Form, die schwer zugänglich ist. Eignet sich diese Form überhaupt für Kinder?
Ich glaube, das haben wir gerade gehört, weil das ist so evident und funktioniert doch nur durch das Verrücken von zwei Wörtern, also oder die Umkehrung mit dem Fehlen und dem Dasein, sich in der Haut fühlen, auch das ist absolut evident. Ich glaube, das ist die Kunst von Jürg Schubiger, zu verdichten und zugleich enorm verständlich, ja eben schlagend, prägnant zu sein, witzig auch. Sie haben das schon in der Ansage gesagt, das war jetzt ein sehr ernstes Beispiel. Es gibt auch viel heitere, humorvolle.
Ein humorvolles haben Sie mitgebracht. Das Rezept, das hören wir jetzt gleich.
Rezept. Was braucht's für ein Gedicht? Ein Wort, das reimt, mehr nicht. Der Reim ist das, was leimt. So gibt sich Schicht um Schicht. Als Schlusswort wäre Specht nicht schlecht. Viel schöner aber ist Habicht.
Hans-Ulrich Probst, was macht dieses Gedicht jetzt genau attraktiv für Kinder?
Es holt die Kinder dort ab, wo sie sich auskennen, bei Mutter oder Vater, die kochen, und sie schauen zu. Also Rezept ist ihnen vertraut und sie sind da an der Tischkante. Und wieder arbeitet es mit ganz wenigen Wörtern und ist zugleich höchst kunstvoll. Also es hat Alliterationen, es hat Binnenreime, es hat alle diese Kunstformen, die die Sprache kennzeichnen, und ist doch sofort zugänglich und entlässt auch mit einer gewissen Offenheit, eben wahrscheinlich als Schlusswort wäre Specht nicht schlecht, das ist sehr eingängig. Und dann aber kippt's nochmals, viel schöner, nochmal ein SCA, aber ist Habicht. Und dieser Habicht öffnet für mich jetzt, und ich denke auch für andere, ganz viele Räume. Da ist Habich, ist das Ich drin, es ist aber auch das Habacht drin, also der sorgsame Umgang mit Sprache, den die Lesenden hier eben lernen können. Und so, glaube ich, funktioniert das großartig. Für also, Erwachsene und für Kinder.
Genau, also ein Genuss sowohl für Erwachsene wie für Kinder. Das erste Gedicht dünkte mich philosophisch, dieses hier mehr sprachspielerisch. Sind diese beiden Gedichte typisch für den ganzen Band?
Ja, ich würde meinen, weil also philosophisch oder eben sehr auch auf ernste Themen bezogen gibt es vieles. Da wird nichts idealisiert, um das gleich zu sagen. Das ist nicht eine Kinderwelt, die eben heil wäre, sondern es gibt auch Texte, wo die Kinder genau beobachten, wie es zwischen den Erwachsenen nicht funktioniert. Daneben hat es das Humorvolle, wirklich Sprachspielerische, das auch von Bekannten, von Abzählversen, von Kinder Reimen und Liedern ausgeht und die dann aber variieren oder eben plötzlich auch ins Fantastische oder ins Surreale kippen lassen. Immer nur auf 10, 20 Zeilen, also höchst reduziert und trotzdem immer eine Welt öffnend und entfaltend.
Zum Schluss hören wir noch ein drittes Kindergedicht von Jürg Schubiger mit dem Titel Schnee. Warum haben Sie dieses Gedicht ausgewählt?
Weil das auch typisch ist, vielleicht so für eine durchgängige Farbe. Der Wetter, die Elemente Wind und Wetter spielen eine große Rolle in diesem Band. Also da hat es wunderschöne Beispiele. Und Schnee, das wird selbsterklärend sein, ist auch ganz einfach gearbeitet und versetzt einen doch sofort aufs Stimmigste in diese Situation, wenn man hinaustritt. Und es ist ganz leise und still und der Schnee fällt.
Schnee. Der Schnee fällt leicht und licht, als fiele er gar nicht aufs grüne, graue Gras, tut weiter nichts als das. Er fällt mir ins Gesicht, er fällt und sieht mich nicht. Er ist aus leisem Glas und weiter nichts als das.
Ein Gedicht aus dem Buch »Der Wind hat Geburtstag«, einem Gedichtband für Kinder von Jürg Schubiger. Hans-Ulrich Probst gab Auskunft über dieses Buch, das im Peter Hammer Verlag erschienen ist. Das ist DRS2 aktuell, das Magazin für Kultur, Wissen und Gesellschaft. Mit einer Revolution der Literaturgeschichte in Frankreich vor 50 Jahren und einer Debatte um Kunstfreiheit in Schweden heute. Zuerst aber zu den Kulturnotizen mit Sarah Herwig.
Der Jazzmusiker Peter Herbolzheimer ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 74 Jahren. In den frühen 50er Jahren kam der in Bukarest geborene Herbolzheimer nach Deutschland und lernte dort Bassposaune und Arrangieren. Seine Lehr- und Wanderjahre verbrachte er in deutschen Rundfunk-Big-Bands. 1970 gründete er seine eigene Band, die Rhythm Combination Brass. In verschiedenen Fernsehshows war Herbolzheimer regelmäßiger Gast. Seine zweite Großtat war das Bundesjazzorchester, die deutsche U20-Nationalmannschaft des Jazz, aus der Talente wie Till Brönner hervorgingen. Von 1987 bis 2006 war er der Kopf dieses Unternehmens. Explodierende Blechbläser, kochende Rhythmusgruppen, Hochdruck-Power, Big Band, Jazz, das war sein Markenzeichen. Apple Honey von Peter Herbolzheimer, der am Samstag gestorben ist. Das Schweizerische Literaturarchiv in Bern hat die Archive der Schriftstellerin Hanna Johansen und der Schriftsteller Reto Henny und Bruno Steiger erworben. Dies teilte die Institution heute mit. Die drei Archive umfassen Briefe, Manuskripte und Notizbücher. Als Schenkung der Fondation Galvignac gelangte zudem die Kunstsammlung des Westschweizer Autors Georges Bourgeot in das Schweizer Literaturarchiv.
Soweit die Kulturnotizen. Ein französischer Hauptmann wird 1940 von einer deutschen Kugel getroffen. Das ist die Geschichte, die der französische Schriftsteller und Nobelpreisträger Claude Simon erzählt in seinem Roman La Route des Flandres, der vor 50 Jahren erschien. Wobei, eigentlich erzählt er keine richtige Geschichte. In dem Buch gibt es keinen roten Faden, keine Chronologie. Claude Simon ist ein Begründer des Nouveau Roman, der literarischen Strömung, die den klassischen Roman ablehnte und den Grundstein legte für eine ganz neue Form von Literatur. Raphael Zehnder.
La Route des Flandres, die Straße in Flandern, ist ein radikaler Roman, der 1960 die klassischen Erzähltechniken über den Haufen warf. Der 50-jährige Text entwickelt beim Lesen noch heute einen unwiderstehlichen Sog. Abschnittweise könne man den Roman nicht lesen, sagt Thomas Hunkeler, Professor für französische Literatur an der Universität Freiburg.
Simon, das muss man mal am Stück lesen. Ich hatte damals La Route des Flandres im Zug gelesen, das ist hervorragend, mit diesem Rattern des Zuges. Und dann vertieft man sich in diesen Roman. So entsteht eben aus diesen lauter Fragmenten, wo man auch gar nicht genau weiß, wer spricht, wer ist das, wohin geht das und so weiter, so entsteht dann eben doch vielleicht nicht eine vollständige Sache, aber etwas, was sehr, sehr reichhaltig ist und uns ein ganz tolles Leseerfahren bietet.
La Route des Flandres habe mit der bisherigen Art, Romane zu schreiben, gebrochen. Simon erzählte nicht wie Balzac eine Geschichte von A bis Z.
Wichtig scheint mir, dass solch essentielle Elemente wie eine Hauptfigur, wie eine abgeschlossene Handlung, von der Aristoteles sagt, es muss einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben, dass solche ganz zentralen Elemente, die auch jeder Leser eigentlich erwartet, nicht mehr vorhanden sind in seinem Roman. Das heißt nun aber nicht, dass die Sachen, dass keine Geschichte erzählt wird. Und das heißt auch nicht, dass es keine Figuren hat, sondern das heißt, dass diese Hierarchisierung der Figuren, damit sie in eine Geschichte integriert werden können, dass die aufgehoben ist zugunsten eines eigentlichen Netzwerks des Erzählens, eben sehr viel mehr als der Erzählung.
Diese neuartige Struktur war die Leistung dieses Romans. Claude Simon verzichtete auf einen allwissenden Erzähler und auf erklärende oder psychologisierende Passagen. Jeder Satz des Romans ist sinnlich wahrnehmbar. Sichtbares, Stimmen, Geräusche, Gerüche, Temperaturen. Thomas Hunkeler beschreibt die Straße in Flandern als literarischen Kubismus und erinnert daran, dass Simon in jungen Jahren Maler werden wollte. Er malt hier immer wieder den Tod des Dragonerhauptmanns de Reschac. Er malt ihn aus verschiedenen Blickwinkeln und oft bleibt unklar, wer da überhaupt spricht und wovon. Claude Simon erlebte 1940 das Debakel der französischen Armee am eigenen Leib mit, wollte aber hier nicht einfach berichten, wie es war, sagt Thomas Hunkeler.
Es geht ihm eigentlich vielmehr darum, uns ein Gefühl dafür zu geben, wie das ist, wenn so etwas passiert. Also ich könnte da jetzt eigentlich Beckett zitieren, der gehört ja auch ein bisschen in diesem Kontext des Nouveau Roman. Der hat mal über Joyce gesagt, his writing is not about something, it is that something itself. Also das Schreiben ist nicht über etwas, es ist die Sache selbst. Und ich glaube, das trifft sehr gut, was eben auch bei Simon stattfindet. Ein Erlebnis, wir erleben eigentlich nochmal wieder in der Erzählung dieses Traumatische, wie es eben Simon selber erlebt hat.
Und wie wirkte sich dieser Roman, wie wirkte sich der ganze Nouveau Roman auf die literarische Nachwelt aus? Es sei heute Mode, über den Nouveau Roman zu spotten und ihm Formalismus und Sterilität vorzuwerfen. Er finde das ungerecht, sagt Thomas Hunkeler.
Das gehört so ein bisschen ins Kapitel, wie kann ich meinen Vater am besten töten, damit ich an seine Stelle komme. Ich glaube, was wir behalten müssen, ist ganz klar, dass der Nouveau Roman versucht hat, ein ganz konkretes Leseerfahren ins Zentrum zu stellen, wo eben nicht schon der Schriftsteller für uns alles vorgekaut hat.
Die Radikalität von La Route des Flandres ist in der Erzählliteratur seither unerreicht. Und im Vergleich mit diesem Roman wirkt fast alle spätere Romanliteratur wie die x-te Neuausgabe des 19. Jahrhunderts.
Raphael Zehnder über Claude Simons bahnbrechenden Roman La Route des Flandres. Eine deutsche Neuübersetzung von Eva Moldenhauer brachte der Kölner Dumont Verlag 2003 heraus. Vor 3 Jahren zeichnete der schwedische Künstler Lars Vilks den Propheten Mohammed als Hund und die Zeichnung wurde in einer schwedischen Zeitung abgedruckt. Schon damals, 2007, erhielt Lars Vilks Morddrohungen von islamischen Extremisten. Die Drohungen waren ernst, so stellt sich nun heraus, denn vor 3 Wochen nahm die Polizei in Irland und in den USA 8 Personen fest, die den Künstler im Visier hatten. Ich habe unseren Korrespondenten in Stockholm, Bruno Kaufmann, gefragt, was genau wird den 8 Festgenommenen vorgeworfen?
Metro. Die irische Polizei wirft ihnen vor, dass sie einen Mordplan hatten gegen Lars Vilks. Es gab Zeichnungen, die bei ihnen gefunden wurden, über das Haus von Lars Vilks, das sich in Südschweden befindet. Und es gab auch Pläne von Reisen und um einzureisen nach Schweden, um eben Lars Vilks etwas anzutun.
Wie reagiert man in Schweden auf diese Verhaftung?
Ja, in Schweden hat man auf diese Verhaftung sehr heftig reagiert. Die Regierung hat sich eingeschalten, die Sicherheitspolizei und Lars Vilks hat gesagt, ja, ich bin noch nicht vergessen worden. In den Zeitungen wird erneut eigentlich über das Kunstwerk von Lars Vilks, das Umstrittene, diskutiert. Es gibt auch eine sehr breite Debatte eigentlich wieder über die Meinungsfreiheit und auch die Grenzen der Kunst. Und in dem Sinne kann man sagen, diese Verhaftungen haben eine zweite Auflage der großen Diskussion um den Hund von Lars Vilks ausgelöst.
Wie geht der Künstler selbst mit der Sache um?
Einerseits ist er sehr gelassen. Er sagt, er schließe sein Haus in Südschweden immer noch nicht ab. Er habe aber doch eine Axt bereitgestellt, hat er einerseits gesagt. Andererseits nutzt er jetzt diese Aufmerksamkeit, um eben sein Projekt dieses Rondellhundes dem wieder Leben zu geben. Und Lars Vilks bezeichnet eigentlich dieses Werk als Gesamtkunstwerk, vor allem auch alle Aktionen, die dadurch ausgelöst werden. Er möchte auf diesem Weg einen Dialog eigentlich provozieren über die Grenzen auch der Kunst und die Möglichkeiten der Kunst und er stellt sich in dem Sinn auch offen und selbstkritisch dar, ist also nicht vergleichbar, sagen wir, mit dänischen Redakteuren, die sagen, da gibt es nichts zu diskutieren zur Meinungsfreiheit. Lars Vilks will diese Diskussion.
Trotzdem sieht es auch ein bisschen nach Selbstinszenierung aus, weil Mohammed als Hund zu zeichnen, gerade 2 Jahre nach der dänischen Mohammed-Debatte, das sieht schon nach einer bewussten Provokation aus.
Das sieht so aus, wobei zu betrachten ist, dass Lars Vilks eigentlich dieses Werk im Rahmen einer ganz kleinen Ausstellung an einem Ort in den Wäldern von Schweden gemacht hatte und eigentlich überhaupt nicht geplant hatte, dass dadurch eigentlich eine solche große Diskussion ausgelöst wird. Lars Vilks wurde eingeladen, zum Thema Hund etwas zu machen und hat eigentlich da weitergearbeitet, wo er sonst schon gearbeitet hat. Und da hat er in den letzten Jahren immer wieder auch religiöse Motive eben aufgenommen, zum Beispiel Christus als Elefant. Wand hat er abgebildet. Er hat auch ein Säulein gezeichnet, das ein Jude darstellt. Er hat es immer wieder auch probiert, auf diese Art und Weise zu provozieren.
Das heißt, die Provokation gehört ganz zentral zu seinem Werk auch dazu.
Das ist so. Lars Vilks hat eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren einerseits als Kunstprofessor, vor allem aber auch als aktiver Konzeptkünstler eigentlich immer wieder auch den Konflikt gesucht. Sein bekanntestes großes Kunstwerk heißt Nimis und das ist entstanden, indem er ja, an einem südschwedischen Strand begann, Treibholz zu sammeln und daraus hat er immer mehr eigentlich zusammengestellt, eine mehrere hundert Meter lange Holzkonstruktion am Strand ohne jegliche Bewilligung. Das hat dazu geführt, dass er in ganz viele Konflikte und auch Prozesse mit den Behörden involviert wurde. Er nennt dieses Werk heute einen Staat Latonien. Er hat sich damit eigentlich weltweit auch einen Namen geschaffen. Er hat mit Josef Beuys in Deutschland zusammengearbeitet, mit Christo und er möchte eigentlich auf diesem Weg immer auch wieder zeigen, dass Dinge eben entstehen, die nicht sehr bewusst vielleicht von Anfang an so geplant sind, aber immer auch wieder die Frage eigentlich der Freiheit und der Grenzen der Kunst darstellen.
Haben Sie denn den Eindruck, Bruno Kaufmann, dass es da um mehr geht als um Provokation der Provokation willen? Da ist wirklich auch inhaltend ein Anliegen dahinter.
Da ist ein Konzept von Lars Vilks dahinter, der sich selbst eben, wie ich schon gesagt habe, nicht immer auch ganz, ganz ernst nimmt. Er möchte immer auch mit Humor daran gehen und da ist vielleicht auch eben ein Unterschied in dieser Mohammed-Diskussion eigentlich der Lars Vilks-Kunst zu sehen. Im Unterschied, sagen wir einmal, zur dänischen Diskussion über die Mohammed-Karikaturen, wo eigentlich die Provokation und eigentlich nicht der Dialog im Vordergrund stand, hat eigentlich Lars Vilks probiert, mit diesen Zeichnungen auch zu zeigen, wo kann man eigentlich auch eben diskutieren, was ist Meinungsfreiheit in einer modernen Zeit? Er sagt selber, dass die Meinungsfreiheit nicht unbegrenzt ist, dass es Grenzen geben muss, aber dass zum Beispiel eben Fragen der Heiligkeit von Religionen da nicht dazugehören. Er möchte also dort eigentlich die Grenzen verschieben und stellt dazu vor allem auch im eigenen Land immer wieder kritische Fragen.
Bruno Kaufmann aus Stockholm über den provokativen schwedischen Künstler Lars Vilks. Von Schweden jetzt nach Brasilien, genauer zu einer Ikone der brasilianischen Musik. Astrud Gilberto feiert heute ihren 70. Geburtstag. Raphael Zehnder gratuliert.
Ein Lied, das Astrud Gilberto 1964 sang, kennt die ganze Welt. Eine Ode an die Schönheit und an die Einsamkeit. Walking and when she passes goes ah. Astrud Gilbertos Stimme, die Gitarre ihres Ehemanns Joao Gilberto, Stan Getz am Tenorsaxophon und Antonio Carlos Jobim am Klavier. Das war die richtige Mischung zur richtigen Zeit. Ein sparsames Arrangement, das der damals 24-jährigen Sängerin viel Raum ließ. Aber auch andere Stücke von Astrud Gilberto verdienen es, dass man hinhört. Nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Saudade, Sehnsucht, heißt das Zauberwort der Bossa Nova, ja der brasilianischen Musik jener Jahre überhaupt. The Girl from Ipanema blieb Astrud Gilbertos größter Erfolg. Im Erscheinungsjahr dieses Welthits 1964 übernahm in Brasilien die Armee die Macht. Viele Brasilianer, auch viele Musiker, gingen ins Exil. Astrud Gilberto in die USA, wo sie ihre Karriere fortsetzte. Zum Beispiel mit diesem Stück, The Gentle Rain, das seither zum Jazz-Standardrepertoire gehört. We both are lost and alone in the world. Walk with me in the gentle rain.
das Stück Gentle Rain, gesungen von Astrid Gilberto, die heute 70 ist. Soweit DRS2 aktuell, das Magazin für Kultur, Wissen und Gesellschaft. Heute kulturpolitisch und literarisch mit 5 Jahren Jean-Frédéric Josselin, Kindergedichten von Jörg Schubiger, Claude Simons radikalem Schaffen und der Neuauflage des Karikaturenstreits in Schweden. DRS2 aktuell immer um 12 und um 17 Uhr oder jederzeit im Netz unter drs2.ch. Redaktion heute Raphael Zehnder, Moderation Christina Capretz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.